Mit Jesus bremsen ist das Thema und ich möchte gerne mal wissen, wer von euch hatte, bevor er hierher gekommen ist, eine Vorstellung davon, um was es heute geht? Einer, zwei, drei, vier. Okay, ihr könnt ja dann schon mal... Also ich wusste zwar, um was es ungefähr geht, aber ich habe sicherheitshalber nochmal bei Google nachgeguckt. Ist immer ein guter Tipp, wenn man nicht weiß, über was man sprechen soll, gibt man mal so die Stichwörter ein. Und ich habe eingegeben, Jesus... und Bremsen. Mit Jesus bremsen heißt ja das Thema. Und ich bin auf eine sehr interessante Seite gekommen und einen sehr interessanten Aufsatz. Der wird 17 Mal angezeigt, wenn man die Worte Jesus und Bremsen eingibt. Und dieser Aufsatz lautet: Was machte Jesus mit den Mücken und Bremsen? Und die Frage danach war: Hat er sie erschlagen? Fragezeichen. Das finde ich ein außerordentlich interessantes Thema. Das ist von einem Herrn Professor Werner Gitt, den ich sehr schätze, und ich will da oben kein Lachen hören, das ist mein Ernst. Ich habe schon ein paar Bücher von ihm gelesen und er beschäftigt sich wirklich mit wichtigen Themen. Manchmal. Unter anderem auch in seiner Freizeit. Und weil das ein interessantes Thema ist, habe ich beschlossen, das Thema zu ändern. Und es geht heute darum, was macht Jesus mit Mücken und Bremsen. Und dazu habe ich den ersten Text, nämlich von dem Lukas-Evangelium. Nein, es geht natürlich um das Thema mit Jesus bremsen. Und wir lesen einen Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10. Ein Text, bei dem Jesus zwei Frauen kennenlernt. Und wir wollen uns mal angucken, wie er mit den Frauen umgeht und wie diese Frauen mit ihrer Zeit und mit Jesus umgehen. Lukas 10, die Verse 38 bis 42. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, ihr guckt ja da oben hin, dann kann ich mich hier unten hinsetzen, ne? Bremsen. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf. Dort nahm ihn eine Frau namens Martha gastlich auf. Sie hatte eine Schwester mit Namen Maria. Die setzte sich zu Füßen des Herrn nieder und hörte ihm zu. Martha dagegen war voll damit beschäftigt, das Essen vorzubereiten. Schließlich trat Martha vor Jesus hin und sagte: Herr, kümmert es dich nicht, dass mich meine Schwester die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr antwortete ihr: Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und verlierst dich an vielerlei. Aber nur eins ist nötig. Maria hat die richtige Wahl getroffen. Sie hat sich für ein Gut entschieden, dass ihr niemand wegnehmen kann. Jesus kommt also nach Bethanien. Das lesen wir später. Wir hören noch zweimal von Maria und Martha und wir erfahren, dass sie in Bethanien leben. Das ist ein kleines Dorf, ein bisschen östlich von Jerusalem, nicht weit weg von der Altstadt. Jesus hat kurz vorher die Geschichte erzählt von dem barmherzigen Samariter, kommt jetzt also in dieses Dorf und Martha nimmt ihn auf. Martha scheint also die Frau im Haus gewesen zu sein. Wir wissen nicht genau, warum die zwei Frauen zusammengelebt haben. Vielleicht waren sie beide verwitwet, vielleicht waren sie noch ledig. Aber später erfahren wir noch, dass sie ihren Bruder auch mit in der Wohnung hatten. Und das heißt hier, Martha nimmt ihn auf. Das heißt, Martha übernimmt die Verantwortung für die Verpflegung, für die Gastlichkeit, für die Versorgung von Jesus und von allen Leuten, die mit ihm waren. Und das waren ja immerhin mindestens 12 Leute. Das heißt, die Martha hat mal eben in ihr Haus 13 Leute aufgenommen und hat da Essen bereitet. Da kann man sich schon vorstellen, dass das ein bisschen anstrengend wird. Und Martha denkt sich, Jesus ist zu Gast. Da habe ich schon mal was gehört. Das ist ein interessanter, ein besonderer Mann. Von dem will ich ein bisschen was erfahren. Und ich freue mich einfach, dass er zu mir in die Wohnung kommt. Und da will ich es jetzt mal richtig schön machen. Ich mache richtig sauber, ich mache alles nochmal blitzblank. Ich räume die Pizzaverpackung von gestern noch weg und wische den Tisch nochmal und mache die Küche sauber. Und dann will ich mal so richtig was Gutes zu essen machen. Und da hat sie natürlich ganz schön Stress. Ich weiß nicht, wer von euch am Sonntag für 13 Leute kocht. Aber es ist schon anstrengend. Das Ganze ohne Mikrowelle, Backofen und vor allem danach Geschirrspülmaschine. Und wir lesen hier, Martha war voll damit beschäftigt, das Essen vorzubereiten. In einer anderen Übersetzung heißt Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Also sie war einfach die ganze Zeit unterwegs. Sie ist gelaufen von der Küche zum Zimmer, zum Wohnzimmer. Vom Wohnzimmer wieder zurück in die Küche. Dann ist ihr was eingefallen. Dann musste sie schnell aus der Speisekammer was holen. Dann ist sie wieder zurück. Vielleicht hat sie noch Leute gehabt, die ihr geholfen haben. Aber wir sehen, dass sie unheimlich beschäftigt war. Sie hatte richtig was zu tun. Dieses Wort sehr beschäftigt, im Griechischen habe ich nachgeguckt, das hat was mit ziehen zu tun. Das heißt, sie war sehr beschäftigt, das heißt so viel wie von allen Seiten wurde an ihr gezogen. Sie war also hin und her gerissen oder hin und her gezogen von diesen vielen verschiedenen Sachen, die sie jetzt zu tun hatte. Sie wollte gastlich sein, wollte natürlich mit ihrem Gast auch sprechen, mit den Jüngern, sie wollte, dass sie genug zu essen, zu trinken haben und so weiter. Sie war hin und her gezogen in alle Richtungen. Und plötzlich merken wir, wie sie mit dieser Aufgabe nicht mehr zurechtkommt, wie sie überlastet ist. Und wir spüren das förmlich, wie sie so einen Groll aufbaut gegenüber ihrer Schwester, die ja auch mit in der Wohnung wohnt. Aber anstelle, dass sie zu ihrer Schwester geht und zu ihrer Schwester sagt, jetzt hilf mir endlich mal. Die Schwester saß ja, wie wir lesen, zu den Füßen des Herrn. Offenbar saß Jesus auf dem Stuhl und so viele Stühle hatte die Frau wahrscheinlich nicht. Und die Maria hat sich dann auf den Boden gesetzt und hat ihm einfach zugehört. Und anstatt dass sie zur Schwester geht und sagt, jetzt hilf mir endlich mal, geht sie zu Jesus und sagt, Jesus, ist dir das völlig egal, dass ich hier alles alleine machen muss und meine Schwester sitzt hier nur rum? Sag bitte meiner Schwester, sie soll mir jetzt helfen. Das Verhältnis zu ihrer Schwester wird angespannt und da kommt dann so Ärger auf und Vorwürfe und vor allem, es gibt auch keine direkte Kommunikation mehr zwischen ihr und ihrer Schwester, sondern das muss dann schon ein bisschen um die Ecke gehen und sie will, dass jemand anders ihrer Schwester dann sagt, was sie zu tun und zu lassen hat. Ich habe mal auf einem Wochenende, da ging es um Eheprobleme oder um Familientherapie, da hat jemand erzählt, dass er eine ganze Zeit lang mit seiner Frau so gelebt hat, dass er mit seiner Frau nicht mehr persönlich gesprochen hat, sondern er saß mit seiner Familie am Tisch und dann hat er gesagt zu seinem Sohn, sag deiner Mutter, sie möchte mir bitte den Orangensaft geben. Also ich finde das auf Dauer nicht vorstellbar, aber es scheint sowas wirklich zu geben und das ist doch schlimm. Und wir merken das in der Situation auch, dass Martha offenbar nicht mehr in der Lage ist, mit ihrer Schwester persönlich zu sprechen. Sie ist überlastet und wird ihren Ansprüchen nicht mehr gerecht. Und das ist was, was man im Amerikanischen Hurry Sickness nennt. Oder Hetzkrankheit oder Hetzeritis. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Ich möchte euch ein Foto zeigen von einem älteren Herrn. Der lebt jetzt nicht mehr. Der heißt Dr. Meyer Friedmann. Ist Arzt und Wissenschaftler. Und er war einer der ersten, der den Zusammenhang untersucht hat zwischen Verhaltensmustern und der Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt zu bekommen. Also es ging da nicht so sehr um irgendwelche körperlichen Vorerkrankungen, es ging nicht so sehr darum, ob in der Familie Herzinfarkte häufig sind oder ob man bestimmte Medikamente nimmt, ob man sich falsch ernährt, um körperliche Dinge, sondern er hat das erste Mal versucht, einen Zusammenhang zu schaffen zwischen dem Verhalten von Personen und der Wahrscheinlichkeit, an einem Herzinfarkt zu erkranken. Und er hat da verschiedene Verhaltensmuster aufgebaut, hat die Menschen in verschiedene Verhaltenskategorien eingeteilt und diese sogenannte Typ A Kategorie, das Typ A Verhalten, das ist eine Gruppe von Menschen, die sehr dazu neigen, Herzinfarkte zu bekommen. Und wesentliche Voraussetzungen für diese Hurry Sickness, für die Hetzeritis, ist, wenn man viele Dinge gleichzeitig tun will, wenn man immer unter Zeitdruck steht und wenn man so eine gewisse Feindlichkeit irgendwann an den Tag legt, wenn man überlastet ist. Wollte mir jetzt noch gar nicht so nach und nach angucken, das kommt jetzt gleich noch. Ich wollte jetzt erstmal vorstellen, dass also dieser Meyer Friedmann einen Zusammenhang zwischen dem Verhalten und dem Herzinfarkt hergestellt hat. Und wie er da drauf gekommen ist, ist ganz witzig. Und zwar, er war Arzt und hatte eine Praxis. Und dann kam ein Innenausstatter zu ihm, der wohl an der Praxis irgendwas umstellen oder umbauen sollte. Und der Innenausstatter hat gesagt, wissen Sie was, ich bin in vielen Arztpraxen und ich bin auch an vielen anderen Stellen, wo viele Menschen zu Besuch sind oder viele Menschen irgendwo warten müssen. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass bei Ihnen die Stühle vorne an der Kante von der Sitzfläche total abgerieben sind. Und auch die Lehnen, die Armlehnen an der Vorderstelle total abgewetzt sind. Sie scheinen Menschen da sitzen zu haben, die nichts anderes zu tun haben, als auf ihrem Hintern die ganze Zeit hin und her zu rutschen oder mit den Händen immer an der Lehne zu spielen. Und er hatte ja keinen Vergleich, es war ja seine einzige Praxis, aber dieser Innenausstatter hat zu ihm gesagt, das ist auffällig, das habe ich woanders noch nicht gesehen. Und dann hat der erst angefangen, überhaupt so zu denken, dass es einen Zusammenhang zwischen Verhalten und Krankheit gibt. Das war damals noch gar nicht so weit verbreitet oder so stark bekannt, dass Verhaltensmuster körperliche Krankheiten auslösen können. So, jetzt kommen wir zu dieser Diagnose Hetzeritis. Wir wollen mal rausfinden, ob wir vielleicht dazu neigen, diese Hetzkrankheit auch zu haben. Wenn wir uns den Text anschauen von der Martha, da fällt uns ein, so wie sie das beschreibt, eben auch, sie war sehr damit beschäftigt, das Essen vorzubereiten. Sie hatte unheimlich viel zu tun. Das heißt, sie war unter Zeitdruck und sie hatte eigentlich in dem Moment, als Jesus da war, keine Entspannung. Das ist so ein Punkt, an dem man festmachen kann, ob diese Hetzkrankheit vielleicht bei einem da ist. Bist du ständig unter Zeitdruck? Hast du wenig Entspannung oder gönnst du dir wenig Entspannung? Dann haben wir gesehen, die Martha musste von Küche zu Esszimmer, sie musste viele Sachen gleichzeitig organisieren und sie hat einfach versucht, diesen ganzen verschiedenen Dingen gerecht zu werden, gastfreundlich zu sein, etwas Gutes essen zu machen und so. Also sie hatte viele Dinge gleichzeitig im Kopf. Das ist auch ein Punkt. Bist du damit beschäftigt, ständig zwei oder drei Sachen gleichzeitig zu denken? Wenn du das eine tust, denkst du schon an das, was in der Viertelstunde dran ist. Wenn dich heute irgendwas stark beschäftigt, denkst du dann schon dran, wie du den morgigen Tag schaffst, an dem auch wieder irgendwas auf dich wartet. Das ist so ein Kriterium. Und dann sehen wir, wie die Martha irgendwann das nicht mehr aushält und einfach überlastet ist und dann sieht, dass sie dem nicht hinterherkommt, was sie eigentlich machen will, dass sie frustriert ist über das, was sie nicht alleine schaffen kann. Und das ist sicherlich auch was wir aus unserem Leben kennen, dass wir frustriert sind über Dinge, die wir nicht erledigt haben. Wenn wir abends ins Bett gehen und denken, Mensch, eigentlich wären noch die drei Sachen dran gewesen, die ich machen musste. Das ist auch ein Punkt, der darauf hinweist, dass man unter dieser Hetzkrankheit leidet. Was wir bei der Martha auch gesehen haben, ist, dass es infolge dieser Anspannung dann zu Schwierigkeiten in der Beziehung zu anderen Menschen kommen kann. Dass da unterschwellig Vorwürfe sind, dass unterschwellig diese Beziehungen belastet werden und dass man Schwierigkeiten hat, dann diese Beziehungen noch zu pflegen oder in dieser Beziehung wieder zum klaren Wort zu kommen. Ganz klar zu sagen, mir geht's so, ich wünsche mir, dass du das und das machst. Es kommt dann so zu unterschwelligen Spannungen in Beziehungen. Und das sind alles Sachen, die ich bei mir persönlich wirklich auch kenne. Bei mir gibt's dann noch so ein paar andere Sachen. Also ich bin so ein Prototyp für diese Hetzeritis. Wer mich nicht kennt, der weiß es jetzt. Wer mich kennt, weiß es schon lange. Dass ich oft mal so zwei, drei Sachen im Kopf habe, dass ich eigentlich schon an das denke, was in einer halben Stunde dran ist. Dass ich immer alles auf den letzten Drücker mache. Dass ich oft dann Sachen auch zu spät mache. Und es kommt ab und zu vor, dass ich abends ins Bett gehe und denke mir, Mensch, eigentlich müsste der Tag noch so drei, vier Stunden mehr haben, damit ich die Sachen noch erledigen könnte, die alle in meinem Outlook stehen. Und Outlook ist ja eigentlich die moderne Pest. Also das Programm, das mir zwar sehr hilft, mich zu ordnen und zu sagen, was ist jetzt eigentlich am wichtigsten, was müsste ich jetzt machen, was reicht erst in einer Woche. Outlook ist der Horror für meine Frau. Wir haben irgendwann mal vereinbart, wenn es irgendwelche Dinge gibt, die ich auch wissen muss, die sie irgendwann tagsüber macht, dann soll sie das bitte da reinschreiben. Weil das liegt nicht daran, dass wir nicht miteinander sprechen, sondern dass es eben manchmal vorkommt, dass sie nicht zu Hause ist, wenn ich nach Hause komme und sie mit den Kindern einkaufen ist oder so und dass ich dann einfach weiß, ob sie abends noch irgendwas zu tun hat oder wie ich meine Zeit jetzt planen kann. Und das fand sie eigentlich eine gute Idee, bis zu dem Tag, an dem ich meine ganzen To-Do-Listen da eingetragen habe und meine ganzen Termine da eingetragen habe. Und seitdem trägt die Carola nichts mehr ein in Outlook, weil jedes Mal, wenn sie den Computer anmacht, dann kommen ihr erstmal 10 Erinnerungsfenster entgegen, wo es blinkt und sagt, das muss noch erledigt werden und das muss noch und das muss noch. Und dann hat sie gesagt, ich habe keinen Bock mehr, da was reinzuschreiben. Ich mache dieses Programm nicht mehr auf. So, also, wenn ihr wissen wollt, wer so eine Hetzkrankheit hat, dann schaut mich an. Und ich habe auch einen Beweis, ich habe hier ein Handy einstecken und dieses Handy ist an. Stellt euch vor, ich stehe hier vorne und ich habe mein Handy an. Warum? Weil ich Arzt bin und weil ich heute Rufbereitschaft habe. Und es kann sein, dass das Telefon klingelt und dann ist die Predigt aus. Dann muss ich nämlich ins Krankenhaus. Ich habe noch einen Ausweg, aber Mirko, das erspare ich dir. kommst du hier runter und machst weiter. Also wir haben das letzte Mal über diese aktionsorientierten Leute gesprochen, die diesen aktionsorientierten Zugang zu Jesus haben. Ich würde sagen, ich habe den nicht, aber wahrscheinlich würden andere Leute sagen, ich habe den. Und wir haben die Simone schon gehört, die hat heute gebeichtet, die hat gesagt, also sie ist vielleicht so jemand. Der Christoph, ihr Mann, ist auch so jemand, die waren ja auch Beispiele letzte Woche. Und Stichwort Vollgas, ne? Also das macht mir Spaß. Wenn die Carola manchmal mit den Kindern bei ihrer Mutter ist oder so unterwegs ist und ich weiß, ich habe den ganzen Abend jetzt Zeit, dann denke ich, jetzt kann ich voll abgehen. Jetzt habe ich richtig Zeit, keiner stört mich, ich setze mich hin und ich erledige jetzt mal 1000 Sachen auf einmal. Und dann bin ich, das ist nämlich auch so ein Punkt, den Punkt kenne ich gar nicht, aber ihr seid flexibel da oben. Das ist nämlich auch eine Sache, die ein Kriterium für diese Hetzeritis ist, ob wir manchmal die Neigung haben, uns zurückzuziehen. Ob wir manchmal die Neigung haben, einfach alles außen vor zu lassen, uns einzuschließen und zu sagen, ich will jetzt mit niemand und nichts was zu tun haben, damit ich mich hundertprozentig auf das konzentrieren kann, was ich jetzt schon immer mal machen wollte. Und dann sind 4 Stunden vorbei und ich bin todmüde und falle ins Bett und ärgere mich, dass ich schon wieder nicht alles geschafft habe, was ich tun wollte. Obwohl ich doch richtig Zeit hatte und mich zurückziehen konnte. Und dann wünsche ich mir so ein für mich völlig unbekanntes Leben zu führen, und mich mal hinzusetzen und zu sagen, so, ich führe jetzt mal ein ganz anderes Leben. Ich werde jetzt ein Mann, der eine Familie hat und der einen Beruf hat. Und dann komme ich nachmittags nach Hause und dann mache ich einfach gar nichts. Gibt es irgendjemand hier in dem Raum, der so lebt, der eine Familie hat und einen Beruf und nach Hause kommt und nicht 10 Sachen hat, die er jetzt noch erledigen muss, der einfach zu Hause ist, sondern Zeit hat? Kann ich das mal sehen, ob es so jemand gibt? Schade. Also ich hätte sonst noch eine Stunde Zeit gehabt, danach mit dir zu sprechen. Aber ich wünsche mir das dann manchmal, dass ich so ein einfaches Leben habe. Ich wünsche mir das dann manchmal, dass ich zur Arbeit gehe und nach Hause komme und dann ist einfach nichts zu tun. Ich höre das manchmal von Leuten, dann gehen die nach Hause und dann gucken sie die Vorabendserien und dann essen sie irgendwas zwischendurch und abends wissen sie gar nicht, was sie machen sollen. Aus Langeweile rufen sie dann irgendjemanden an oder vielleicht gehen sie mal ins Kino oder mir erzählt jemand, der ist gestern um 9:30 ins Bett gegangen. Das ist für mich völlig unverständlich. Also ich gehe nie um 9:30 ins Bett. Um 9:30 geht es erst los, da sind die Kinder nämlich im Bett und dann kann man richtig loslegen. Dann ist keiner mehr da, der immer sagt, Papa, noch eine Geschichte vorlesen oder so. Und dann wünsche ich mir dieses einfache Leben. Und das ist ein sehr, sehr signifikantes Kriterium dafür, dass man die Hetzkrankheit hat, dass man sich nach so einem einfachen Leben sehnt. Und das belastet natürlich auch meine Beziehungen. Das belastet die Beziehung zu anderen Menschen. Das belastet die Beziehung zu meiner Familie, zu Freunden, vielleicht auch auf der Arbeit. Auf der Arbeit bin ich, glaube ich, mit am entspanntesten. Ja, ich bin Narkosearzt, die arbeiten ja sowieso nichts. Die sitzen ja sowieso nicht die ganze Zeit da und gucken zu, wie die anderen was arbeiten. Aber es ist schon eine Belastung auch für die Beziehung mit anderen Menschen, weil ich manchmal zum Beispiel überhaupt nicht mir so richtig Zeit nehmen zuzuhören. Oder weil ich mir dann keine Zeit nehme, mal eine halbe Stunde einfach irgendwas völlig Unproduktives zu machen, wie einen Lego-Turm bauen, den meine kleine Tochter danach wieder einschmeißt. Ich finde das extrem unproduktiv. Aber es ist offenbar schön für die Kinder, wenn ich das mit denen mache. Und das ist was ich halt nach und nach lernen muss, dass Beziehungen nicht nur produktiv sein können, sondern dass Beziehungen einfach Zeit haben bedeutet. Und das ist auch ein Kriterium für diese Hetzkrankheit, dass man Schwierigkeiten hat, seine Beziehungen zu pflegen und in diesen Beziehungen spannungsfrei zu sein. Und letztlich geht so eine Hetzeritis auch auf Gefühle. Ich merke manchmal, dass ich nicht richtig das fühlen kann, was in meinem Kopf ist. Zum Beispiel diese Dankbarkeit. Wir singen ja Lieder, wo wir Gott dankbar sind für Dinge. Und das ist mein voller Ernst, ich meine das wirklich ernst. Und wenn ich da drüben stehe und ich singe ein Lied, dann ist das ein Text, der kommt wirklich aus mir. Ich bin Gott dankbar für das, was er in meinem Leben getan hat. Aber ich vermisse das manchmal, das zu fühlen, diese Dankbarkeit. Das ist irgendwie eine intellektuelle Dankbarkeit. Das ist so ein, ich weiß, dass ich dankbar bin. Ich zwinge mich nicht dazu, ich bin es wirklich, aber da fehlt irgendwas in meinem Herzen. Und das ist, wenn es so weit gekommen ist, dann ist es schon eine schwerere Ausprägung von dieser Herzkrankheit, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, das zu fühlen, was eigentlich in unserem Kopf großen Platz einnimmt. Ich möchte jetzt mal Jetzt habe ich mich geoutet, jetzt dürft ihr euch outen. Wir machen jetzt mal so eine Art Massenbeichte, wer an dieser Hetzkrankheit auch erkrankt ist. Wir machen einen Test. Ich lese euch was vor und ihr antwortet danach mit Handzeichen, wem es so geht. Also ich habe so eine Liste und wenn ich fertig bin, das vorzulesen, dann hebt ihr eure Hand, wenn es euch genauso geht. Ihr fahrt im Auto auf einer zweispurigen Straße, vielleicht hier vor dem Cinemax, und die Ampel ist rot. Ihr seid 100 Meter vor der Ampel und es steht links und rechts vor euch steht schon ein Auto an der roten Ampel. Und ihr überlegt euch jetzt, auf welche Spur fahre ich? Geht es dir dann so, dass du dir das Auto anguckst und danach tippst, welches Auto schneller losfährt oder nicht? Da heben schon Leute die Hand. Ich bin noch gar nicht fertig. Ihr seid so gestresst, dass ihr euch sogar abhetzt, eure Hetzkrankheit zu bekennen. Also, nächster Punkt. Wir gehen in den Supermarkt und wir stehen an der Kasse. Und es gibt verschiedene Reihen und du weißt jetzt ja dann, welche Reihe stelle ich mich an. Geht es dir dann so, dass du multiplizierst die Leute mal die Artikel, die auf dem Band liegen und dann abschätzt, wo kommst du schneller raus? Das ist auch so eine Sache, die mich interessiert. Und wenn du unter der besonders schweren Form von Hetzkrankheit leidest, dann merkst du dir, wer hinter dir sich für eine Schlange entschieden hat und ärgerst dich wie Sau, wenn der nachher schneller draußen ist als du. Also, jetzt will ich mal Hände sehen. Okay, wir gehen nachher in Massentherapie. Ihr habt heute Nachmittag nichts mehr vor. Also ihr könnt das an dem Bibeltext erkennen. Der Bibeltext ist vielschichtig. Man kann über Martha und Maria sich viele Gedanken machen. Und es ist nicht so, dass die Martha alles schlecht macht und dass die Maria alles richtig macht. Aber wir können an dem Text und auch in unserem eigenen Leben so ein paar Sachen erkennen, die uns in Richtung Hetzkrankheit bringen. Und in einer ruhigen Minute, wenn ich mich da irgendwann mal hinsetze, dann denke ich mir, das Leben müsste doch irgendwie anders sein. Irgendwie müsste es doch gehen, dass ich anders lebe. Und dann kommt so eine Illusion in meinem Kopf auf und die lautet, eines Tages wird mein Leben ruhiger sein. Und das ist eine absolute Lüge. Das stimmt nicht. Ich sage euch, das ist mein Gedanke. Irgendwann muss doch mal alles abgearbeitet sein. Irgendwann muss doch der Zeitpunkt sein, an dem mein Outlook leer ist und ich nur noch die Aufgaben annehme, die ich auch tatsächlich erledigen kann in der Zeit und so ganz gemütlich vorwärts arbeiten. Irgendwann wird es ruhiger. Und das sage ich dann meiner Frau und die, früher hat sie gelacht, mittlerweile reagiert sie überhaupt nicht mehr, wenn ich das sage. Ich sage dann, pass auf, das ist jetzt heute und morgen noch so, aber nächste Woche wird es wieder etwas ruhiger. Und mittlerweile reagiert sie darauf überhaupt nicht. Weil es eine Illusion ist, weil es einfach nicht stimmt. Das ist eine Lüge. Ich sage euch, wann das endet, wann alles abgearbeitet ist und wann es ruhiger wird. Und das ist, wenn wir tot sind. Leute, die die Hetzkrankheit haben, die arbeiten, bis sie sterben. Ich sage nur, dass das früher ist als bei anderen Leuten. Der Maya Friedmann sagt das, dass man Herzinfarkt kriegen kann. Ich spreche euch das nicht zu, das ist auch nicht mein Wunsch oder so. Aber der Zeitpunkt, an dem es für solche Menschen ruhiger wird, ist, wenn sie tot sind. Und mein Vater, der nicht an Jesus glaubt, der hat es schon viel früher begriffen als ich. Der war selbstständig eine Zeit lang und dann habe ich gesagt, Papa, du musst doch schlafen. Du kannst doch nicht jeden Tag nur 5 Stunden schlafen. Und er sagt, ja, schlafen kann ich in der Kiste genug. Und das ist sein Ernst. Bis dahin bleibt das Tempo hoch, wenn wir nichts unternehmen. Das einzige Problem ist, wenn wir uns jetzt mit Gott beschäftigen, im Reich Gottes geht überhaupt nichts hoppla hopp. Im Reich Gottes geht es langsam zu. Und das stinkt mir manchmal, wenn ich denke, oh Mann, das müsste doch vorwärts gehen, schneller. Aber es gibt nichts, was im Reich Gottes wichtig ist, was schnell geht. Überlegt euch das mal. Alles braucht Zeit. Die Liebe Gottes zu spüren, braucht Zeit. Wer heute Morgen hierher gehetzt ist und gesagt hat, ich komme jetzt in den Gottesdienst, um in der einen Stunde mal schnell festzustellen, dass Gott mich liebt und dann wieder weiterzumachen. Ich wünsche dir sehr, dass du heute eine Begegnung mit Gott hast. Aber es gibt, das geht nicht. Gott mal ebenso on the fly, wie heißt das so, drive-in-mäßig zu erleben. Ich brauche mal eine Packung Gottes Liebe, so super size, 3 Liter und dann wieder gehen, das funktioniert nicht. Jemanden zuhören kann man auch nicht einfach mal ganz schnell. Ich finde es nicht schlecht, wenn man sagt, pass auf, wenn wir ein Gespräch mal länger führen wollen, wenn wir uns mal wirklich aufeinander konzentrieren wollen, dann lass uns einen Termin vereinbaren und lass uns auch sagen, wie lange wir ungefähr Zeit haben. Das finde ich nicht schlecht. Aber wenn mir jetzt einfällt, Mensch, ich muss mit der Simone noch was sprechen, irgendwie, ich wollte ihr noch was sagen und dann jetzt nach dem Gottesdienst mal schnell so in 5 Minuten das alles erledigen, das funktioniert nicht. Wenn wir Menschen zuhören wollen oder wenn wir uns mit Menschen wirklich intensiv beschäftigen wollen, dann geht es nicht schnell. Es funktioniert nicht. Und das ist der entscheidende Punkt. Beschäftigt zu sein, ist was Äußerliches. Aber gehetzt zu sein, das ist was, was mit unserer Seele zu tun hat. Das ist was mit unserem inneren Zustand zu tun hat. Das ist nicht das Gleiche. Man kann beschäftigt sein, ohne gehetzt zu sein. Und man kann wahrlich gehetzt sein, ohne dass man beschäftigt ist. Wenn wir uns Jesus anschauen, in dem Beispiel oder auch ansonsten, wir werden jetzt die nächsten Wochen viel über das Leben Jesu noch sprechen. Und wir werden feststellen, dass Jesus immer beschäftigt war, aber Jesus war nie gehetzt. Jesus hatte immer die Zeit, die Liebe Gottes zu erfahren. Jesus hatte immer die Zeit, sich mit Menschen zu unterhalten, die auf ihn zugekommen sind und ein Problem hatten. Wenn wir uns diese Ruhezeiten nicht gönnen, dann stirbt unser geistliches Leben oder es fängt gar nicht erst an. Ohne dass wir uns so eine Pause gönnen, wird unser geistliches Leben nicht vorwärts kommen. Es gibt noch eine zweite Illusion für diese Hetzkrankheit und das ist, irgendwann werde ich genug haben. Irgendwann wird der Tag sein, an dem ich so viel Geld habe, dass ich nicht mehr arbeiten brauche, mit 45 nur noch Golf spielen oder so, solche Sachen. Oder ich brauche dann nicht mehr so viel sparen oder ich brauche nur noch jetzt in meiner Innenausstattung den Teppich und dann brauche ich noch eine neue Einbauküche und dann reicht es wirklich mit dem Haus. Oder jetzt nur noch die Tapete neu machen und dann ist alles perfekt. Und das ist auch eine Illusion. Wenn du denkst, irgendwann wird es genug sein, dann ist es eine Lüge. Das passiert nicht. Zufrieden sein heißt nicht alles haben zu wollen, was man möchte, sondern zufrieden sein heißt nur das zu wollen, was man schon hat. Wenn jemand zufrieden ist, dann ist er zufrieden mit dem, was er hat. Weil die Kluft zwischen dem mehr und dem genug, die ist unüberbrückbar. Man kann nie so viel mehr kriegen, dass es irgendwann genug ist. Das ist eine Lüge. Und deswegen müssen wir davon Abschied nehmen. Das stimmt einfach nicht. Ich will ein kurzes Experiment machen mit euch. Nehmt mal kurz eure Geldbeutel raus. Und währenddessen könnt ihr mir eine Frage beantworten. Alle die Geldbeutel raus. Los, hopp, hetzen, schnell. Dann würde mir mal folgende Frage. Wer ist zufriedener? Jemand, der 10 Millionen Euro hat oder jemand, der 10 Kinder hat? Also die Antwort ist, wer ist zufriedener, der 10 Kinder hat, weil der will ganz bestimmt keine mehr. Aber wer 10 Millionen Euro hat, der will bestimmt nochmal 10 Millionen. Okay, die Geldbeutel habt ihr jetzt in der Hand. Jetzt gebt ihr den Geldbeutel an den, der rechts neben euch sitzt. Auf. So. Okay. So. Jetzt machen wir was, was wir in der City Church noch nie getan haben. Nämlich, wir sammeln eine Kollekte ein. Können links und rechts mal 2 aufstehen? Und heute ist der Tag, an dem ihr mal wirklich so viel in die Kollekte geben könnt, wie ihr wirklich wollt. Okay, ihr könnt den Geldbeutel wieder zurückgeben. Wir machen es doch nicht. Aber ich glaube, einigen von euch ist das schon aufgegangen, dass man dann so ganz plötzlich mal kurz überlegt, ups, Moment mal, da geht es um meinen materiellen Besitz. Und vielleicht war uns das ja doch nicht genug. Ja? Aber wir müssen wirklich lernen, wie wir von dieser Hetzkrankheit wegkommen. Und deswegen brauchen wir jetzt so ein paar Hilfen, wie unser Leben einfacher und ruhiger werden kann. Die Leute, die krank sind an dieser Hetzeritis, die haben zu viele Prioritäten. Das haben wir vorhin gesehen an der Martha. Wir nehmen uns zu viele Sachen vor. Wir wollen sowohl gastfreundlich sein, als auch was Gutes zu essen machen, als auch Zeit haben für die Leute. Ich will meine ganzen Outlook-Sachen erledigen, muss nebenbei noch ein paar Stunden arbeiten am Tag, manchmal sogar am Wochenende. Und dann wollen wir noch gern Sport machen, dann müssen wir noch Freunde treffen und wollen auch ab und zu ins Kino. Es ist einfach zu viel. Wir müssen zusehen, dass wir unsere Prioritäten so setzen, dass wir die wirklich erledigen können bis dahin. Wer Hetzeritis krank ist, der hat zu viele Prioritäten. Aber Gott gibt uns nicht viele Prioritäten. Wenn wir auf Gott gucken, dann lernen wir, Gott sagt eine Sache, die ihm wichtig ist. Und das steht im Übrigen im gleichen Kapitel von dem Lukas-Evangelium, kurz vorher. Jesus sagt, das Wichtigste, was ihr tun könnt, ist, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist ganz einfach. Es ist in der einzelnen konkreten Situation manchmal nicht einfach, jemanden zu lieben. Da will uns Gott helfen. Aber das ist die einzige Priorität, die er hat. Das sagt er, das ist das Wichtigste. Und wenn wir unser Leben stärker an den Prioritäten Gottes orientieren und die Sachen wegstreichen, die Gott nicht wichtig sind, ich glaube, dann haben wir genug Zeit. Ich glaube, dass wir dann mit unserem Leben besser zurechtkommen. Wie ist Jesus mit Martha umgegangen? Jesus sagt zu Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und verlierst dich an vielerlei, aber nur eins ist nötig. Jesus sagt nicht, was das eine ist. Aber wenn man vergleicht zwischen dem, was Martha und Maria getan hat, Maria nimmt sich Zeit. Die Maria setzt sich hin, die sagt sich, jetzt ist Jesus mal da, dann will ich jetzt mir Zeit nehmen, ihn zu erleben und von ihm zu hören. Und ich glaube, dass wir das brauchen, dass wir am Tag uns immer wieder mal Zeit nehmen, uns hinzusetzen und einfach Ruhe zu haben. Wenn dein Problem ist, dass du dir Sorgen um deine Existenz machst, dann guck in die Bibel. In der Bibel steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere zufallen. Und es geht vorher um Essen, es geht um Trinken, es geht um Klamotten. Wenn du dich sorgst, wie du dein Leben morgen bestreitest, dann nimm das für dich in Anspruch. Das ist ein Wort von Jesus und das stimmt. Wenn du zuerst dich nach dem Reich Gottes orientierst, dann wird dir alles andere zufallen. Also Tempo rausnehmen. Ja? Langsamer laufen. Vielleicht das Essen mal wirklich kauen. Ja? Ich habe 30 Minuten Mittagspause, also ich weiß, wovon ich spreche, wenn ich dann so Suppe und da Essen und dann Salat und dann Nachtisch da stehen habe. Wie soll ich das Fleisch kauen? Ich muss es halt klein schneiden und... Aber wir können uns den Luxus mal leisten, uns hinzusetzen und wirklich das Essen mal zu kauen, das wir vor uns haben. Wir können noch was machen. Wir können zum Beispiel mit der linken Hand essen, wenn ihr Rechtshänder seid. Da fällt dir so viel von der Gabel runter, du kannst gar nicht anders als langsam essen. Aber das ist ein Luxus. Das dauert nicht lang. Es dauert nicht viel länger zu essen. Es dauert vielleicht eine Minute oder zwei Minuten länger. Aber du hast das Gefühl, dass du Zeit hattest. Fahr mal eine Woche auf der langsamen Spur der Ampel entgegen. Oder stell dich an der langsamen Schlange an. Oder geh durch die Natur und guck dir jeden Menschen oder alles, was du dir anguckst, guckst dir 5 Sekunden hintereinander an. 5 Sekunden ist eine ziemlich lange Zeit. Geh irgendwo hin und guck einfach 5 Sekunden auf die Uhr. Dann läufst du weiter, guckst dir 5 Sekunden einen Baum an. Das bringt eine gewisse Ruhe, eine gewisse Bremse in dein Leben und du hast das Gefühl, dass du Zeit hast. Also Tempo rausnehmen. Was ganz wichtig ist, das haben wir jetzt gehört, das war hier das klassische Beispiel, du musst lernen, Nein zu sagen. Jede Verpflichtung, die du eingehst, fördert entweder deine Fähigkeit, Gott und den Nächsten zu lieben, oder sie hemmt dich in deiner Fähigkeit, Gott oder den Nächsten zu lieben. Was immer du tust, mach dir Gedanken darüber, ob du die Dinge, die dir wirklich wichtig sind, dann noch machen kannst oder ob sie dich eher behindern. Wenn ich irgendeine Veranstaltung noch planen sollte oder wenn ich irgendwo hingehen soll, wo ich abends weg muss, dann sehe ich einen Abend in der Woche meine Familie nicht. Zusätzlich zu den anderen Abenden, die ich auch nicht zu Hause bin. Und ich muss mir überlegen, ob ich das will. Ob ich noch genug Zeit habe, mit meiner Frau zu sprechen, mit meinen Freundinnen, Partner, mich mit Freunden zu treffen, genug Zeit mit den Kindern zu spielen. Wenn du das Gefühl hast, dass 24 Stunden nicht reichen, das ist eine ganz einfache Regel, dann liegt es nicht daran, dass der Tag zu kurz ist, sondern dass du zu viel machst. Und dafür gibt es einen ganz einfachen Grund. Gott hat diese Erde erschaffen, Gott hat die Zeit erschaffen und er hat den Tag erschaffen. Und er hat den Tag mit 24 Stunden erschaffen. Wie wagen wir zu behaupten, dass Gott einen Fehler gemacht hat? Wenn der Tag 24 Stunden hat, dann ist das gut für uns. Dann bedeutet das, dass wir alle 24 Stunden, also dass 24 Stunden eine Einheit ist und dass in den 24 Stunden alles passieren muss, was der Mensch am Tag tun soll. Essen, trinken, arbeiten, schlafen, Beziehungen haben zum Menschen, Beziehungen haben zu Gott. 24 Stunden sind genug. Gott hat sich schon was dabei gedacht. Du musst lernen, Nein zu sagen, wenn Menschen dir Verpflichtungen aufdrängen wollen, die nicht gut für dich sind. Gott hat vor sehr, sehr langer Zeit Vorkehrungen getroffen, dass wir zur Ruhe kommen. Und wir wissen das seit vielen tausend Jahren. Er hat Freizeit eingerichtet. Er hat einen Ruhetag eingerichtet. Und es ist sogar eins der 10 Gebote. Gott sagt, am 7. Tag sollst du Ruhe halten. Jetzt stellt euch vor, wir treffen uns an einem Samstagnachmittag zum Beispiel und setzen uns zusammen Und dann fängt der eine an zu sagen so, morgen werde ich meine Ehe brechen. Und du denkst dann so, hä? Und dann kommt jemand anders und sagt, ja, und morgen werde ich den Namen des Herrn unnützlich führen. Und ist richtig stolz drauf. Und du denkst, ja, wo bin ich hier eigentlich, ja? Und dann sagt der Nächste, so, und morgen werde ich meinen Nachbarn beklauen. Und du denkst dir, was ist denn hier los? Ja. Wer setzt sich schon hin und prahlt damit, dass er die Gebote Gottes bricht? Aber wie oft treffen wir uns am Samstagnachmittag und sagen, morgen werde ich das tun und morgen werde ich dahin gehen und morgen werde ich ein Treffen haben und morgen fahre ich auf die Veranstaltung. Wir prahlen damit, dass wir uns die Ruhezeit nicht nehmen, die Gott für uns eingerichtet hat. Ich sage nur, dass es zwingend ist, dass man den Ruhetag einhält. Der Sabbat ist für den Menschen da, sagt Jesus, ein netter Mensch für den Sabbat. Aber es ist eine gute Erfindung. Und wie können wir, wenn Gott uns empfiehlt, alle 7 Tage Pause zu machen, wie können wir damit prahlen, dass wir an dem 7. Tag uns eben doch noch was reinsetzen und eben doch noch irgendwas machen und irgendwas, was uns belastet oder was Stress von uns bedeutet? Die Antwort ist ganz einfach. Wenn es eine Zeit gäbe, in der wir nichts tun, heißt das vielleicht, dass wir nicht gebraucht werden. Dann heißt das vielleicht, dass ich nutzlos bin oder dass sich keiner für mich interessiert. Das stimmt nicht. Gott hat es so eingerichtet, dass wir alle 7 Tage Ruhe haben sollen. Dann lasst uns die Zeit nehmen. Die Welt heutzutage ist stolz drauf, dieses Gebot zu brechen und prahlt damit. Aber wir können unsere Hetzeritis überwinden, wenn wir unsere Freizeit nicht mit irgendwelchen anstrengenden Dingen vollknallen, sondern wenn wir versuchen, uns was Erholsames und was Erfrischendes an den Tag zu legen. Das ist mein Wunsch, dass wir lernen, von dieser Hetze wegzukommen. Und dass wir lernen, Dinge zu tun, die uns entspannen und entfrischen, sodass wir wirklich aufwachen können an dem Tag der Ruhe. Ich möchte ganz zum Schluss noch einen Menschen vorstellen, der kommt jetzt hier gleich auf der Folie. Der Mann heißt Eric Liddell, ist schon relativ alt, also er lebt nicht mehr, er wäre jetzt so ungefähr 100 Jahre alt oder noch mehr. Das Bild ist von 1924 in Paris, wie man sieht. Das ist der Olympiasieger im 400-Meter-Lauf bei den Olympischen Sommerspielen 1924 in Paris. Eric Liddell war Schotte, ist also angetreten für Großbritannien. Völlig unbeschriebenes Blatt, den hat kein Mensch gekannt. Und dann war plötzlich der 400-Meter-Endlauf und dieser Mann rennt als erster durchs Ziel und auch noch in Weltrekordzeit. Ich glaube 47 Sekunden hat er gebraucht oder so, heute sind es 43. Kein Mensch hat gewusst, wer das ist und plötzlich gehen die ganzen Ticker durch die Welt. Eric Liddell hat den Weltrekord gebrochen, ist Olympiasieger 400 Meter. Dabei war das gar nicht seine Spezialdisziplin. Seine Spezialdisziplin war der 100 Meter Lauf. Aber den 100 Meter Lauf hat er nicht gewonnen. Warum? Weil er gar nicht angetreten ist. Weil der Vorlauf zum 100 Meter Finale an einem Sonntag stattgefunden hätte. Und dann hat er gesagt, an dem Tag laufe ich nicht. Sondern an dem Tag gehe ich in die kleine angelsächsische Gemeinde in Paris und hat sogar gepredigt an dem Tag. Er hat gesagt, der Sonntag ist mein Ruhetag und ganz egal, was die Menschen zu mir sagen, ich werde an dem Tag nicht arbeiten. Im Übrigen hat dann auch ein Brite gewonnen, der war Jude und wen das interessiert, das hat, ja gut, der darf sonntags arbeiten, das meine ich jetzt nicht, sondern was ich sagen will, es gibt einen Film, einen Kinofilm, wen das interessiert, der kann sich die Geschichte von den zwei Menschen mal anschauen, das heißt Die Stunde des Siegers oder Chariot of Fire auf Englisch. Und da ist diese Geschichte von Eric Liddell und von Harold, wie heißt der andere, weiß ich jetzt nicht, von dem 100-Meter-Läufer beschrieben. Dieser Eric Liddell hatte Prinzipien und Überzeugungen und zu dem Prinzip gehört eben auch, dass er sich einen Tag frei nimmt, an dem er nicht arbeitet. Und ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir das auch so tun, damit uns nichts und niemand davon abbringt, dass wir Zeit haben, an den Füßen Jesu zu liegen und einfach mal ihm zuzuhören und Zeit mit ihm zu verbringen. Und deswegen habe ich mir gewünscht, dass die Band jetzt nochmal das Lied Bring Me Back spielt, weil da der Satz vorkommt, Where I belong is at your feet. Und da gehören wir heute hin. Wenn wir uns Zeit nehmen für Gott, dann lasst uns die Zeit nehmen, um wirklich ihm zuzuhören, alles abzuschalten, was in unserem Kopf noch ist, und einfach Zeit für ihn zu haben. Bremsen mit Jesus. Es lohnt sich. Für dein Herz. Nicht nur fürs menschliche, sondern auch fürs geistliche Herz. Amen.